Deutschlandfunk. Der Tag.
Dass man morgens aufwacht und direkt eine krasse News aus den USA liest oder hört, daran hat man sich in den letzten Wochen ja vielleicht schon so ein bisschen gewöhnt. Dass Donald Trump und die First Lady Melania Trump positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, das hat aber nochmal eine ganz andere Dimension. Die Korrespondentin für National Security beim amerikanischen Fernsehsender CNN, Samantha Vinograd, hat die Bedeutung dieser Nachricht so beschrieben.
At this point, knowing that the president is sick and that the pandemic is affecting personnel in the White House, this may be the most dangerous moment that the US government has ever faced. The president is suffering from a deadly virus. This feels like something we should be watching on an episode of Homeland.
Dass der US-Präsident an einem tödlichen Virus erkrankt ist, das klinge fast wie eine Episode der Fernsehserie Homeland, sagte sie. Laut Vinograd könnte die Infektion des Präsidenten eine der größten Gefahren sein, die die US-Regierung jemals erlebt habe. Und nun stellen sich natürlich ganz viele Anschlussfragen. Was heißt das für den Wahlkampf und die Wahl? Und überhaupt für die Führung der USA? Besprechen wir gleich mit unserer Korrespondentin in Washington. In Brüssel haben die Staats- und Regierungschefs der EU über einen ganzen Strauß an schwierigen Themen beraten. Von Sanktionen gegen Belarus und die Türkei bis hin zu den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Worauf sie sich bei ihrem Sondergipfel gestern und heute geeinigt haben, klären wir ebenfalls. Das ist der Tag im Deutschlandfunk am Freitag, dem 2. Oktober 2020. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Und nun auch noch das. Der US-Präsident Donald Trump ist positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Das bedeutet für das Land, das ja ohnehin schon gerade eine extrem unruhige Zeit erlebt, durch die bevorstehende Wahl, die Neubesetzung am Supreme Court, die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die angeschlagene Wirtschaft, nochmal zusätzliche Verunsicherung und Stress. Und einen ziemlich stressigen Morgen hatte auch unsere Washington-Korrespondentin Doris Simon.
Ja, kann man so sagen, vor allem, weil ich die Nacht noch ganz spät auch für unsere Programme gearbeitet hatte. Da ging es aber eher um die Behauptung von Trump von Wahlfälschung, also ganz anderes Thema. Insofern, ja, gut, was los heute Morgen?
Schon eine ziemliche Überraschung. Was weiß man denn bisher über den Gesundheitszustand von Donald Trump und Melania Trump?
Ja, Donald Trump hat ja selber noch in der Nacht getwittert. Melania Trump hat auch getwittert, sie und Donald Trump fühlten sich gut und Sean Conley, Trumps Arzt im Weißen Haus, der hat erklärt, es gehe dem Präsidenten und seiner Frau gut. Die New York Times wiederum berichtet, der Präsident habe Symptome wie bei einer Erkältung. Wenn man dem glauben darf, scheint es also, hat er bis jetzt, wenn überhaupt, nur milde Symptome. Aber viel politischer kann so etwas nicht sein, so eine Krankheit. Und das Ganze ist natürlich auch eine psychologisch ganz entscheidende Frage, wie geht es dem kranken Präsidenten der Vereinigten Staaten?
Erstmal bleiben wir vielleicht beim ganz Praktischen. Was heißt das jetzt im Moment? Donald Trump ist jetzt in Quarantäne und kann er jetzt überhaupt normal weiterarbeiten und sein Amt als Präsident weiter ausführen?
Quarantäne heißt hier in den USA, dass selbst wenn man keine Symptome hat, also wie es derzeit bei Donald Trump der Fall zu sein scheint, ich sage scheint, weil niemand hier wirklich was Genaues weiß, sollte man 10 Tage isoliert sein von allen anderen. Es sieht so aus, dass Donald Trump als Präsident erstmal so normal wie möglich weiterarbeiten will. Sein Arzt hat gesagt, er erwarte, dass der Präsident, Zitat, weiterhin seine Pflichten ohne Unterbrechung erledigen könne. Auf Fox News, dem Fernsehkanal, den der Präsident mag, wo er sich gestern, bevor der Test positiv herauskam, auch nochmal gemeldet hatte, war viel davon die Rede, der Präsident werde ganz normal weiterarbeiten, auch in der Quarantäne. Wie gesagt, das scheint der Plan zu sein. Trump arbeitet aus seiner Residenz. Sein Stab ist bei ihm komplett getrennt vom Vizepräsidenten Mike Pence. Der ist inzwischen mit seiner Frau negativ auf das Virus getestet worden und der wiederum arbeitet auch von zu Hause.
Das habe ich mich nämlich gefragt, wenn du sagst, ne, sein Stab ist getrennt von ihm. Also ich meine, die Gefahr, dass er vielleicht eben auch andere Menschen in der Regierung oder in seinem Umfeld angesteckt hat, ist ja wahrscheinlich sehr groß, oder?
Die Gefahr ist riesengroß. Das ist die ganz große Frage, die man sich hier heute Morgen stellt. Wer hat sich überhaupt alles sonst noch angesteckt mit dem Coronavirus in Trumps nächster Umgebung? Es ist ja zum einen nicht so, dass das Weiße Haus von selber informiert hat, dass Hope Hicks, die enge Beraterin von Präsident Trump, sich infiziert hatte. Das kam raus durch eine Reporterin der Agentur Bloomberg. Trump hat eine Unmenge von Terminen diese Woche absolviert. Und das Protokoll im Weißen Haus verlangt, dass man in unmittelbarer Umgebung des Präsidenten keine Maske trägt, weil er das nicht mag. Trump ist zu Wahlkampfauftritten gereist. Er hat gestern mit Reportern gesprochen. Er hat sich Anfang der Woche auf das Fernsehduell mit Joe Biden vorbereitet. Unter anderem eben mit Hope Hicks, der infizierten Mitarbeiterin. Klammer auf, man weiß nicht, hat sie ihn angesteckt oder vielleicht eher sie. Mit Chris Christie, einem anderen engen Berater, hat stundenlang in einem kleinen Raum gesessen für diese Vorbereitung auf das Duell. Trump hatte aber auch direkten Kontakt zum Beispiel mit Finanzminister Mnuchin, der seinerseits wiederum gerade das Hilfspaket für die amerikanische Wirtschaft verhandelt mit dem Kongress, der wiederum dauernd Kontakt hatte zu Nancy Pelosi, der 80-jährigen demokratischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses und mit vielen Abgeordneten. Und dann hat Präsident Trump und seine Frau, wir haben die Bilder gesehen, diese Woche ja auch Amy Coney Barrett getroffen, die Richterin am Supreme Court werden soll. Und eben nicht nur sie, sondern ihre gesamte Familie.
Also eine riesengroße Kette, die da eigentlich losgetreten wird. Und du hast auch schon gesagt, ja auch politisch ist es einfach super brisant, eben weil ja in einem Monat gewählt werden soll. Und die große Frage, die sich jetzt alle stellen, und ich glaube, es ist wahrscheinlich schwer, sie zum jetzigen Zeitpunkt schon zu beantworten, aber ich stelle sie dir auch. Kann man das sagen? Kann diese Wahl so stattfinden?
Also derzeit sieht alles danach aus. Es ist nicht so einfach, das Wahldatum zu verschieben in den USA. Da müsste der Kongress zustimmen. Und derzeit wird hier vom Weißen Haus die Parole ausgegeben. Der Präsident arbeitet weiter wie bisher. Alles läuft weiter wie bisher. Insofern sehe ich nicht, dass die Wahl verschoben würde.
Aber der Wahlkampf, der wird ja wahrscheinlich ja, jetzt nicht weitergehen können, zumindest nicht so, wie Trump das vorhatte. Er hat ja auch immer wieder gesagt, er will also eben auch diese Wahlkampfveranstaltungen vor Ort haben. Das fällt wahrscheinlich jetzt flach, oder?
Selbst da wäre ich vorsichtig. Er hat gestern noch einen Fundraiser gemacht. Ich weiß nicht, ob er sich wirklich komplett so einschränken wird, wie es eigentlich nach medizinischen Vorgaben jetzt geboten wäre. Das kann sein, aber das wäre für ihn ein großer Schritt. Und deswegen würde ich auch hier sagen, we'll see. Wie gesagt, das kann sein, dass er in diesem Fall nun mal auf seine Berater hört. In der Vergangenheit hat er es oft nicht gemacht. Und die Wahlkampfveranstaltung sind ja nicht nur etwas für seine Anhänger, das ist auch etwas, was Donald Trump selber will und mag und braucht. Und ein Verzicht darauf wird ihm sehr schwer fallen. Vielleicht wird er in den nächsten 10 Tagen darauf verzichten. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn die Krankheit bei ihm, das weiß jetzt niemand, keinen schweren Verlauf nimmt, dass er dann vielleicht gegen Ende, kurz bevor die Wahlen stattfinden, sehr wohl nochmal Wahlkampfauftritte macht.
In 13 Tagen ist ja auch eigentlich das nächste TV-Duell geplant gewesen mit Joe Biden. Biden hat Trump ja auch dann, also vor wenigen Tagen gesehen. Muss der jetzt auch in Quarantäne oder sich zumindest testen lassen?
Ja, Joe Biden hat erklärt, er und seine Frau Jill würden jetzt auch einen Corona-Test machen. Wie gesagt, Dienstagabend TV-Duell, beide ohne Maske, aber mit 3 Meter Abstand. Haben sich ja auch nicht die Hände geschüttelt. Joe Biden hatte vorab erklärt, er bete für Trump und dessen Frau, dass sie bald wieder gesund würden. Er hat übrigens nicht aus dem Weißen Haus erfahren, dass der Präsident erkrankt ist, sozusagen auch als nette Warnung, sondern hat es nur über die Medien erfahren.
Jetzt hast du gesagt, wir wissen nicht, wie schwer die Krankheit verlaufen wird, aber gehen wir mal davon aus, dass es eben ein leichter Verlauf bleibt. Trotzdem die Frage, dass er sich überhaupt angesteckt hat. Inwiefern ist das jetzt auch ein Problem für seine Glaubwürdigkeit? Er hat ja immer wieder eigentlich versucht, auch die Bedeutung so ein bisschen runterzuspielen und auch zuletzt nochmal gesagt, eigentlich sei der schlimmste Teil der Pandemie überwunden.
Ich glaube, bei seinen Anhängern wird ihm das jetzt überhaupt nicht schaden. Die stehen zu ihm, egal was ist. Die sind überzeugt, dass Donald Trump der richtige Mann ist, um Präsident zu sein. Aber bei Wählern, die vielleicht noch gezögert haben, könnte das anders aussehen. Bei Donald Trump weiß man ja sowieso nicht, wie es ist mit seiner Gesundheit. Er hat anders als andere Präsidenten vor ihm nie die Ergebnisse seiner medizinischen Untersuchungen wirklich umfassend veröffentlicht. Man weiß überhaupt wenig über seine Gesundheit, seine medizinischen Risiken, außer dass er Mittel gegen Bluthochdruck nimmt und eigentlich mit 74 und Übergewicht zur Risikogruppe gehört. Es hat natürlich alles auch damit zu tun, dass Donald Trump nicht schwach aussehen mag. Das ist ihm ein Graus, ne? Und wie du sagst, seine Haltung zum Coronavirus und der Pandemie, 208.000 Menschen sind in den USA daran gestorben bis heute. Ne? Er hat die Dramatik dieser Pandemie von Anfang an heruntergespielt und er hat sich noch am Dienstag im Fernsehduell mit Joe Biden lustig darüber gemacht. Der Biden, ja, der hätte ja Angst, der würde immer die größten Masken tragen. Der hat einfach ein ziemliches Glaubwürdigkeitsproblem gerade.
Jetzt ist es ja aber nicht völlig ausgeschlossen, dass ein Präsident, ein US-Präsident krank wird, auch schwerer krank wird. Da gibt es ja entsprechende Regelungen, die die Verfassung vorsieht. Kannst du das mal genauer erklären? Also was würde jetzt passieren, wenn er wirklich nicht mehr in der Lage wäre, sein Amt so auszuführen?
Naja, da gibt es ja spätestens seit dem Mord an John F. Kennedy Regelungen. Da gibt es das 25. Amendment, also den 25. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten. Wenn sich Donald Trump selber für nicht mehr fähig erklärt, das haben auch andere Präsidenten vor ihm gemacht, zum Beispiel zuletzt eben George W. Bush in ein oder zwei Fällen, dann teilt er das mit, und zwar dem Präsidenten des Senats, dem Präsidenten, Präsidentin der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses. Und dann würde ihn Mike Pence, der Vizepräsident, so lange vertreten, bis Donald Trump schriftlich wieder sagt, dass er gesund ist. Und Pence, wie gesagt, derzeit negativ getestet und alle hoffen, dass es auch dabei bleibt. Mike Pence könnte eben die Befugnisse des Präsidenten erstmal übernehmen.
Trotzdem generell einfach ganz große Fragezeichen und eine Unsicherheit, und die spiegelt sich ja in der Regel dann immer auch an den Börsen wieder. Vielleicht können wir da noch mal kurz drauf schauen. Da ist auch ganz schön Stress angesagt, oder?
Ja, da ist Stress, das hat man schon an den europäischen Märkten gesehen. Da gibt es eine Flucht in Gold und in Staatsanleihen. Große Unruhe, die Anleger versuchen ihr Geld in Sicherheit zu bringen. Der Ölpreis ist schwer betroffen, der Preis für US-Öl geht runter, die Aktien großer Ölkonzerne, und an der Wall Street erwartet man für heute auch massive Verluste. Es ist ja sowieso eine volatile Zeit hier in den USA und die Märkte mögen keine Unruhe, und sowas wie die Erkrankung des Präsidenten der Vereinigten Staaten, das Ganze vor einer heiß umkämpften Wahl, Das ist keine gute Nachricht für die Märkte.
Doris, danke erstmal, dass du uns bis hierhin alles zusammengefasst hast und den aktuellen Stand erklärt.
Gerne, Katharina. Tschüss.
Ciao.
Hallo.
Hallo. Hi, Paul.
Hallo.
Ja, kannst du mich hören? Ich kann dich hören.
Dann
Paul Vorreiter ist einer unserer Korrespondenten in Brüssel und hat den zweitägigen Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs für uns beobachtet. Eine der dringendsten Entscheidungen waren die Sanktionen gegen Belarus. Die wurden schon seit längerem von Zypern blockiert, denn Zypern wollte, dass auch gegen die Türkei Sanktionen verhängt werden. Hintergrund war da der Erdgasstreit im östlichen Mittelmeer. Beim Gipfel hat man sich jetzt aber doch noch einigen können, und Paul hat erklärt, wie man Zypern am Ende überzeugen konnte.
Ja, das Ganze ist ziemlich schwierig gewesen. Es hatte gestern 10 Stunden gebraucht, bis man sich am Ende auf einen Text einigen konnte, wo Zypern dann auch seinen Widerstand aufgegeben hat, sodass dann auch die Belarus-Sanktionen in Gang gesetzt werden konnten. Zypern hatte mit Blick auf die Türkei und den Erdgasstreit eben eine klare Sprache gefordert, dass Sanktionen enthalten sein müssten in der einen oder anderen Form in diesen Schlussfolgerungen. Und es gab da anfangs auch Unterstützung, sehr vehement von Frankreich oder auch Österreich, die das ähnlich sahen, nicht nur wegen des Erdgasstreits, zum Beispiel Österreich. Der Bundeskanzler Kurz hatte auch mit Blick auf die Lage von Journalisten in der Türkei dafür plädiert, dass man da Sanktionen ins Auge fasst. Allerdings gab es eben auch eine andere Gruppe, Und da gehört auch Deutschland mit dazu, dass gerade da in diesem Erdgasstreit jetzt auch sehr vermittelnd aufgetreten ist. Und dass hier in Erinnerung gerufen hat, dass man die Türkei ja durchaus auch bei anderen Themenfeldern braucht. Das ist die Migration, die da einem sofort einfällt. Naja, und jetzt hat man so einen Text gefunden, wo Zypern zumindest, also zunächst einmal Solidarität ausgesprochen wird von den EU-Ländern und ein Passus ist enthalten, in dem sich die EU, sollte die Türkei weiter aggressiv, unilateral vorgehen, wo man sich das offen lässt, als EU alle Instrumente einzusetzen, die man hat, mit Verweis auch auf zwei Artikel in den EU-Verträgen, wo es eben darum geht, dass auf diese Weise Sanktionen in Gang gesetzt werden könnten. Auch Ursula von der Leyen hatte das als Option dann später in der nächtlichen Pressekonferenz nochmal gesagt. Also das ist das, was Zypern bekommen hat. Allerdings eben mit dieser Einschränkung, dass man erstmal wartet, ob denn die Türkei etwas weitermacht. Also hier quasi so eine zeitliche Vertröstung für Zypern. Das ganze Thema soll dann allerdings im Dezember beim Gipfel dann zur Wiedervorlage gebracht werden. Das heißt, da ist jetzt quasi Zypern vertröstet. Andererseits gibt es eben auch diese ausgestreckte Hand an die Türkei, wo gesagt wird, man möchte eine positive Agenda zusammen starten auf Grundlage einer Vereinbarung aus 2016, wo man eben darüber gesprochen hat, die Zollunion zu erweitern. Und das ist jetzt eben diese ausgestreckte Hand an die Türkei. Und das war letztlich dann der Punkt, warum Zypern gesagt hat, alles klar, jetzt können die Sanktionen gegen Belarus Gestalt annehmen.
Also man hat sich ja irgendwie zu einem Kompromiss durchgerungen. Die Sanktionen gegen Belarus, nur um das nochmal klar zu machen, da geht es um, ich glaube, rund 40 Offizielle, die eben denen der Vorwurf gemacht wird, dass sie an den Wahlfälschungen beteiligt waren, richtig?
Genau, oder sich halt gewaltsam gegen die Demonstranten da vergangen haben. Also diese Sanktionen, diese Liste wurde ja schon früher vorbereitet, die kann jetzt in Kraft treten, das im Übrigen auch sehr schnell, weil ein sogenanntes schriftliches Verfahren zwischen den Hauptstädten vereinbart wurde. Das heißt, heute können schon diese Sanktionen, das können eingefrierte Konten sein oder Reisebeschränkungen, können heute schon in Kraft treten. Aber Lukaschenko selbst, das war natürlich auch eine große Frage, ob der sich da selber auch auf dieser Liste findet. Nein, so ist es nicht. Allerdings hat EU-Ratspräsident Charles Michel die Option offen gelassen, dass sich das ändern könnte. Also das heißt, dass jetzt also Lukaschenko da auch weiter unter engmaschiger Beobachtung der EU stehen wird und da vielleicht noch ein bisschen Musik drin ist. Was mir auch noch aufgefallen ist, im Übrigen ist es noch ein weiterer Passus bei Belarus. Da geht es auch darum, dass man eben den Aufbau des demokratischen Belarus wirtschaftlich auch unterstützen möchte. Und da hat der polnische Premier Morawiecki, man muss vorhin sagen, beim Doorstep, als er sich hier den Presseleuten gestellt hat, sich selbst dafür gelobt, dass gerade auch die Visegrad-Staaten da sehr pushy waren und eben jetzt dafür gesorgt haben, dass die EU-Kommission da jetzt den Auftrag erhält, Möglichkeiten auszuloten, wie man Belarus eben auch wirtschaftlich helfen kann, demokratisch zu werden. Und so hat, wie oft bei EU-Gipfeln das immer so der Fall ist, alle Leute haben hier so ein bisschen ihre eigenen Steckenpferde und können die dann auch wirksam ihren eigenen Ländern und der Öffentlichkeit in den eigenen Ländern präsentieren.
Ja, genau, wie so nach Wahlabenden, wo immer alle verkünden, dass sie ja Sieger der Wahl sind. Ne? Jetzt hast du Türkei angesprochen. Es geht aber ja nicht nur, oder sag ich mal, das Verhalten der Türkei ist nicht nur im Erdgasstreit Thema, sondern wir hatten es die Tage auch im Podcast schon mal, auch im Bergkarabach-Konflikt ist die Türkei ja involviert in gewisser Weise, unterstützt Aserbaidschan, die eben gegen Armenien da in dieser Region kämpfen. Inwieweit war das jetzt beim EU-Gipfel ein Thema?
Also das ist vor allem ein Thema gewesen, was Frankreich hier thematisiert hat oder wo Frankreich auch berichtet hat, weil Frankreich zusammen mit den USA und Russland in der sogenannten Minsk-Gruppe drinsteckt und da quasi die anderen EU-Staats- und Regierungschefs auf den neuesten Stand gebracht hat. In der Erklärung selbst findet sich jetzt nicht so viel Überraschendes dazu, außer dass man von der EU-Seite dafür plädiert, da eine friedliche Lösung zu finden, dass eben das Problem nicht mit Waffen gelöst werden könnte. Also da ist die EU in dieser Hinsicht, glaube ich, auch tatsächlich im Hintergrund, weil eben tatsächlich auch die eigentlichen Bemühungen eben in dieser Minsk-Gruppe stattfinden. Und deswegen ist dieser Teil zu Bergkarabach jetzt auch nicht so groß ausgefallen.
Heute ging es ja schwerpunktmäßig um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie bei dem Gipfeltreffen. Vor allem dieses Hilfspaket, dieses Corona-Hilfspaket von insgesamt 750 Milliarden Euro ist immer in der Diskussion gewesen. Die Staats- und Regierungschefs haben sich eigentlich schon darauf geeinigt, aber auch das Parlament muss noch zustimmen und das hat doch noch diversen Verbesserungsbedarf gesehen. Wurde da heute nochmal drüber gesprochen oder wie wurde das thematisiert?
Ja, also man hat zum Beispiel gesehen, dass der Parlamentspräsident Sassoli auf Twitter ein Bild gepostet hat, wo er mit Angela Merkel über die Haltung des Parlaments spricht und natürlich auch gerade vor allem die Bedenken, die es gibt in Richtung Rechtsstaatlichkeitsmechanismus. Angela Merkel vor einigen Minuten hier selber war ja vor die Presse getreten und wurde natürlich auch zu dieser Frage Rechtsstaatlichkeit befragt. Da hatte die deutsche Ratspräsidentschaft ja eine, ich sage jetzt mal, für Kontroversen sorgende Kompromisspapier auf den Weg gebracht, mit dem eben bei der Rechtsstaatlichkeit ein Kompromiss gefunden werden sollte. Daraufhin hat ja das Parlament oder Teile des Parlaments eben darauf gedrängt, dass das so nicht sein kann und dass man auf diese Weise das Corona-Hilfspaket wird stoppen müssen. Angela Merkel eben auf die Frage von Journalisten, ob denn jetzt, also ob man da quasi eine Einigung mit dem Parlament jetzt näher sei oder nicht, sagte, dass sie nicht glaube, dass man über den Berg hinaus sei, aber sich durchaus optimistisch zeigen würde, dass jetzt halt eben die, das Parlament Gewissheit hätte, eben was die Sachlage oder die Position im Rat wäre. Also das tatsächlich auch am Rande ein Thema, aber ganz grundsätzlich, und das findet sich auch relativ groß auch in den Schlussfolgerungen, ging es dann halt doch nochmal eher um einerseits die Corona-Pandemie, was kann man daraus lernen für die Zukunft. Wir erinnern uns ja, dass ja gerade als es losging im März, April, dass da ja Europa, ja ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten und einzelnen Länder war, mit einzelnen Maßnahmen vorgeprescht ist und da wurde jetzt hier auf diesem Gipfel doch nochmal lobend, sage ich jetzt mal, in den Schlussfolgerungen hervorgehoben, dass man ja eben gerade, was den Impfstoff angeht, dass die EU-Kommission da mit einigen Ländern zusammenarbeitet, um das Ganze koordiniert über die Bühne zu bringen, wenn es denn dann mal soweit ist. Und darüber hinaus das große Thema Digitales.
Digitales finde ich ein interessantes Stichwort. Das war ja auch quasi zum Antritt der EU-Kommission und sowas war das immer so als Thema genannt worden und da müssen wir besser werden. So, man hatte so ein bisschen das Gefühl, jetzt in der Pandemie ist das doch etwas ins Hintertreffen geraten bei der Aufmerksamkeit. Ich fand ganz interessant, der Schwerpunkt unter anderem von EU-Ratspräsident Charles Michel ist eine sogenannte strategische Autonomie in Bezug auf Digitalisierung. Kannst du das ein bisschen genauer erklären? Was sieht das vor?
Naja, also das Grundproblem ist ja, dass das natürlich schon die Sorge in der EU besteht, dass gerade beim Thema digitale große Player zum Beispiel auch, dass man da eben ins Hintertreffen gerät im Vergleich mit den USA oder auch mit China. Und man sich da eben mittelfristig einfach autonomer hinstellen muss, was nicht bedeuten soll, dass jetzt der europäische Markt dicht gemacht werden soll für ausländische Player, aber dass man halt eben auch ermöglichen muss, dass man selber, ich sage es mal, europäische Giganten in dieser Sphäre halt eben schafft. Und da ist Teil davon eben zum Beispiel zu sprechen, dass man eine europäische Cloud herstellt, dass Industriedaten von der europäischen Wirtschaft besser untereinander geteilt werden können, dass man sich halt eben in dieser Hinsicht quasi austauscht und da auch vielleicht einen strategischen Vorteil eben auch gegenüber den anderen Playern hat, weil ja eben die europäischen Industriedaten eigentlich sehr hoch im Kurs sind. Und es geht natürlich auch um solche Fragen wie europäische Cloud, 5G. Da wurde jetzt auch in den Schlussfolgerungen nochmal darauf hingewiesen, dass man da auch die Nationalstaaten dazu ermuntert, da schnell Wege aufzuzeigen, nationale Pläne, wie sie eben 5G implementieren wollen. Und das ganze Thema soll auch wieder zur Wiedervorlage gelegt werden. Das ist dann im März soweit. Und bis dahin unterstützt man eben auch die Initiativen, die es auch von der EU-Kommission gibt. Die EU-Kommission wird ja jetzt noch in diesem Jahr einen Digital Service Act vorschlagen. Da geht es im Wesentlichen darum, wie man die Haftung von Internetplattformen, wie man das europäisch besser regeln kann. Es gibt da viele Einzelgesetze in den Ländern, dass man das zusammenführt. Das wird halt eben jetzt auch von den EU-Staats- und Regierungschefs unterstützt. Vielleicht noch ein Aspekt, der auch noch sich in den Schlussfolgerungen wiederfindet. Das ist ein Digitalkompass, den die EU-Kommission herausgeben will und der quasi bis 2030 zeigen soll, wo denn Europa so bei der Digitalisierung steht. Wo gibt es Fortschritte, wo gibt es keine Fortschritte? Und das wurde hier auch noch mal begrüßt.
Jetzt hast du gerade gesagt, Wiedervorlage bei diesem Digitalisierungsbereich. Auch auf Wiedervorlage so ein bisschen oder vertagt wurde, glaube ich, der Punkt China-Politik der EU.
Naja, also Wiedervorlage gibt es da durchaus. Also es soll ja jetzt im November ein Treffen geben der EU, also quasi ein EU-China-Gipfel ohne China, wo die EU quasi über China spricht, aber nicht mit Xi Jinping dabei. Und da geht es darum, da habe ich den Eindruck, dass gerade auch Kanzlerin Merkel jetzt auch im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft da sehr pushy ist und da Fortschritte durchaus sehen möchte auf dem Weg zum Investitionsabkommen. Dieses Treffen im November, das soll eben nochmal die Stimmungslage und einfach das Thema, so wie es die Mitgliedstaaten sehen, eben nochmal auf die Tagesordnung bringen. Da wird nochmal ein Austausch stattfinden. Die Hoffnung besteht aber durchaus eben von der deutschen Ratspräsidentschaft, dass man dieses Investitionsabkommen schaffen kann. Allerdings gibt es da nach wie vor eben diese Hemmnisse, die ja eigentlich schon länger bekannt sind. Das ist vor allem der asymmetrische Marktzugang, also dass die Chinesen da im Wesentlichen mauern, was eben den Zugang angeht von europäischen Firmen. Da finden sich auch jetzt nochmal in der Erklärung auch einige Punkte dazu, dass man da halt eben weiterarbeiten möchte und vor allem aber auch China als Player braucht im Kampf gegen den Klimawandel, was eigentlich aber auch so die grundsätzlich, also die Punkte sind, die natürlich auch schon länger bekannt sind. Es gibt ja auch eine EU-China-Strategie, also ein Strategiepapier aus mehreren Punkten, das ja schon vor längerer Zeit ins Leben gerufen wurde. Und da gab es jetzt auch nochmal den Hinweis eben, dass man auf dieser Ebene strategisch weiter zusammenarbeiten möchte. Also China ist, glaube ich, durchaus noch Musik drin. Wie gesagt, vielleicht klappt das ja tatsächlich mit dem Investitionsabkommen. Aber man weiß es jetzt noch nicht.
Paul, danke erstmal, dass du uns bis hierher die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst hast. Ja, und während ich das hier alles gerade zusammengeschraubt und gebaut habe, flatterten dann doch noch die Allmeldungen ins Haus. Der Stabschef von Donald Trump bestätigt, der US-Präsident hat leichte Corona-Symptome. Wie sich das Ganze weiterentwickelt, das behalten wir natürlich im Blick. Für heute war es das aber erstmal von der Tag. Feedback gerne per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz, wünsche ein schönes Wochenende und sag bis bald.